Heiligabend. Und da die Jalousien so schön geschlossen sind, gibt's ja wirklich eine echte Abendstimmung heute Morgen. Heiligabend. Und ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht, aber ich mag Weihnachten und ich mag diese Heiligabendstimmung und ich mag das, diese Traditionen rund ums Weihnachtsfest. Ich mag den Weihnachtsbaum, ich mag das Plätzchen backen, ich mag Geschenke kriegen, natürlich, das möchte ich nicht vergessen. Und ich mag es auch, dass man so Bekannte und Freunde wieder trifft. Viele Menschen kommen zusammen und ich bin davon überzeugt, dass heute Abend es genauso sein wird. Viele werden zusammenkommen, gemeinsam feiern. An Weihnachten und gerade solche Familientreffen, da dreht sich ja vieles um Kommunikation. Bei manchen ist die Kommunikation vielleicht wirklich beschränkt auf den Heiligabend, das weiß ich ja nicht. Aber, wie Paul Watzlawick das einmal sagte, man kann nicht nicht kommunizieren. Alles ist Kommunikation, oder? Die 10. Krawatte, dankeschön, das habe ich mir schon immer gewünscht. Das vermittelt eine Botschaft. Alles ist Kommunikation. Nicht nur das Geschenk ist wichtig, sondern auch die Verpackung. Das Papier behalten, das habe ich auch noch nie gehört. Ich bin wahrscheinlich doch noch eine etwas andere Generation. Alles ist Kommunikation. Spätestens dann, wenn man mal einen Liebesbrief bekommen hat oder einen Liebesbrief geschrieben hat, merkt man und weiß man, dass nicht nur die Botschaft zählt, sondern auch das Übertragungsmittel. Das Übertragungsmittel ist mindestens genauso wichtig wie die Botschaft selbst. Nennt mich etwas altmodisch, aber ein Liebesbrief per WhatsApp würde ich nicht unbedingt empfehlen. Da ist so der analoge Weg immer noch der beste. Dieses Mädchen hier hat das verstanden. Eine Sekunde, jetzt. Dieses Mädchen oder diese Frau hat das verstanden. Lieber Paul, als wir Samstagnacht im Mondschein spazieren gingen, habe ich es wieder ganz deutlich gefühlt. Was wir miteinander haben, ist etwas ganz Besonderes. Deshalb ist es mir so wichtig, dir diese Gefühle nun auch auf dem Papier auszudrücken. Ich weiß, Liebesbriefe mögen in Zeiten von E-Mail und Mobiltelefonen etwas antiquiert wirken, schließlich können wir doch immer kommunizieren. Aber zu einer besonderen Verbindung gehört in meinen Augen auch ein besonderer Mitteilungsweg. Dieses Mädel oder diese Frau, die hat das verstanden. Zu einer besonderen Verbindung gehört auch ein besonderer Mitteilungsweg. Wenn man so einen Liebesbrief bekommt, dann schaut man, was ist denn das für ein Papier? Das muss ein feines Papier sein, am besten mit einem Füller geschrieben, handschriftlich natürlich. Und wenn alle Stricke reißen sollten oder wenn man noch das i-Tüpfelchen so draufsetzen möchte, dann gibt es noch ein Spritzer Parfüm auf das Blatt. Man kann nicht nicht kommunizieren und zu einer besonderen Verbindung gehört eben auch ein besonderer Mitteilungsweg. An Weihnachten wählt Gott selbst einen besonderen Mitteilungsweg, um eine besondere Verbindung auszudrücken und deutlich zu machen. An Weihnachten kommuniziert Gott auf eine Art und Weise, wie er es noch nie zuvor gemacht hat. An Weihnachten geschieht etwas wirklich Besonderes und ich möchte uns einladen, heute in einen Text mit mir einzutauchen, der vielleicht nicht so als der typische Bilderbuch-Vorzeige-Weihnachtstext gelten kann. Und zwar aus dem Neuen Testament, aus dem Brief an die Hebräer. Hebräerbrief, Kapitel 1, die Verse 1 und die erste Hälfte von Vers 2. Dort heißt es, viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Die Worte, die mich hier so faszinieren, ist, Gott sprach. Gott sprach. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der redet. der kommuniziert, der sich mitteilt. Es ist kein Gott, der irgendwo im Himmel sitzt, distanziert, weit weg von uns und sich so der Anbetung der Menschen erfreut, so wie das die griechische Mythologie über die Götter sagt. Nein, Gott, der Gott der Bibel ist ein Gott, der kommuniziert. Gott sprach vielfältig und auf verschiedenste Weise. Und für die ersten Leser des Hebräerbriefs waren diese Worte viele Male und auf verschiedenste Weise ganz klar, dass Gott im Alten Testament redet. Es sind die Worte Gottes, die uns überliefert worden sind im Alten Testament. Und da hat Gott wirklich auf verschiedenste Art und Weise gesprochen. Es gibt Gesetzestexte, es gibt Lieder, es gibt Briefe, die wir lesen können im Alten Testament. Es gibt Poesie, es gibt Offenbarungen, es gibt Träume und Visionen. Gott redet durch die Leitung der Geschichte. Ganze Völker werden von ihm gelenkt, so wie es seinen Zielen entspricht. Gott redet viele Male und auf verschiedenste Weise. Wir sprechen über einen Gott, der sich mitteilt. Ich finde es absolut faszinierend. Und die Bibel macht deutlich, dass wir Menschen, ohne dass Gott redet, leben wie in so einer Schachtel. Wir leben wie in so einer Schachtel. Wir sind beschränkt, eingeengt und begrenzt durch unsere fünf Sinne. Wir können nicht mehr wahrnehmen, als unsere fünf Sinne es uns erlauben und die physikalischen Gesetze definiert sind. Wir leben in dieser Schachtel und wenn Gott sich nicht meldet, wenn Gott nicht eingreift, wenn Gott nicht kommuniziert von außerhalb, dann könnten wir nichts von ihm erfahren. Wir leben in unserer eigenen kleinen Welt und sind nicht in der Lage, selbstständig die wichtigsten Fragen des Lebens zu beantworten. Es ist unmöglich, die Frage nach dem Sinn des Lebens innerhalb dieser Schachtel zu beantworten. Wir leiden unter der Frage nach dem Leid. Wir wissen nicht, woher die Hoffnung auf die Zukunft kommen soll. Wir können die wichtigsten Fragen des Lebens von uns aus innerhalb dieser Schachtel nicht beantworten. Wir sehnen uns danach, dass die Ungerechtigkeit, die in dieser Schachtel Überhand zu nehmen scheint, irgendwann mal beendet wird. Wir sehnen uns danach, dass hier mal Gerechtigkeit reinkommt. Aber wir merken, irgendwie scheint es so zu sein, dass das Böse immer wieder gewinnt und davonkommt. Wir finden keine befriedigenden Antworten innerhalb dieser Schachtel. Aber manchmal bekommen wir so eine Ahnung. Wir bekommen so eine Ahnung, dass es etwas außerhalb dieser Schachtel geben muss. Zum Beispiel immer dann, wenn wir streiten. Zum Beispiel, wenn man solche Sätze hört: Ich kümmere mich den ganzen Tag um die Kinder und den Haushalt und du rührst nicht einen Finger. Solche Leute nennen wir Ehepartner. Oder wenn solche Sätze in einem Haushalt fallen: Ich muss immer helfen und du nie. Das ist unfair. Solche Leute nennen wir Geschwister. Immer wenn wir streiten, berufen wir uns nämlich auf etwas, auf einen Wert, auf etwas, was gut ist, auf einen Standard, der außerhalb von uns liegt. Wir berufen uns auf einen Wert, wo wir sagen, alle sind diesem Wert verpflichtet. Es geht um die Frage nach dem, was gut und was schlecht ist. Und wir merken, wenn wir uns auf einen Wert berufen, der über alle Menschen steht, dann muss das irgendwie etwas sein, was von außerhalb dieser Schachtel kommt. Und so entsteht eine kleine Ahnung, dass es da etwas geben muss. Und tatsächlich redet Gott viele Male und auf verschiedene Weise. Und es ist so, als würde Gott durch sein Reden immer wieder Lichtstrahlen hineinfallen lassen in diese Schachtel. Immer wieder spricht er und dadurch kommt ein Stück von ihm, von seiner Herrlichkeit, als Lichtstrahl in unsere Dunkelheit hinein. Gott redet, er teilt sich mit. Es sind wie, diese Lichtstrahlen sind immer nur so klein und andeutungsweise. Und es ist vergleichbar mit einem Schatten. Man kann erkennen, was es sein soll, aber es ist noch nicht das Original. Und das gleiche Bild verwendet der Hebräerbrief in Kapitel 10, Vers 1. Dort heißt es, das Gesetz von Mose, das ist so ein Lichtstrahl von Gott, lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, nicht deren wahre Gestalt. Ein Schattenbild, wofür ist denn das Gesetz von Mose ein Schattenbild? In dem Gesetz von Mose war auch für die kleinste Sünde geregelt, dass dafür ein Tier geopfert werden musste. Für jede einzelne Sünde, viele sind aufgeführt, wenn du mit Gott wieder in Ordnung kommen möchtest, muss jemand für deine Schuld und für deine Sünde sterben. Und wofür ist dieser Schatten, sollte den Leuten einfach deutlich machen, Gott kehrt Sünde nicht einfach unter den Teppich, denn das wäre zutiefst ungerecht. Gott nimmt Sünde so ernst, dass dafür ein Leben gegeben werden muss. Das ist dieses Schattenbild von dem Gesetz Mose, von dem hier in Hebräer 10, Vers 1 die Rede ist. Gott, die Schuld vor Gott muss immer beglichen werden. Sie sollten merken, dass eine andere Lösung für die Schuldfrage her muss. Und genau das, so hat auch das Gesetz von Mose funktioniert. Die Leute haben gedacht, Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Irgendwie brauchen wir eine andere Lösung für dieses Problem. Und das bringt uns wieder zurück zu unserem Text. Wir haben am Anfang von Vers 2 gelesen, jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Es gibt einen atemberaubenden Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit. Ein Moment, wo ein kleiner Junge in Bethlehem in einem Stall zur Welt kommt. Und von da an und mit diesem kleinen Jungen, der da geboren worden ist, Jesus Christus, redet Gott persönlich. Nicht mehr Lichtstrahlen, die hier so hineinfallen, keine Schattenbilder mehr. Gott reißt den Deckel unserer Welt zur Seite und schaut hinein und sagt, so bin ich. Gott redet durch seinen Sohn. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der redet und kommuniziert. Der sagt keine Schatten mehr, keine Andeutungen mehr. Hier bin ich. Ich zeige euch mir selbst, mich selbst in meinem Sohn Jesus Christus. Der Deckel ist weggerissen. Jetzt können wir das Original anschauen. Die Jünger von Jesus haben das auch erst einmal überhaupt nicht verstanden. Und in Johannes 14 redet Jesus über Gott und da sagt Philippus auf einmal aus heiterem Himmel zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, das genügt uns. Jesus antwortete, so lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Keine Andeutung mehr. Ich bin nicht nur ein weiterer Lichtstrahl, sagt Jesus. Ich bin nicht nur ein weiterer Schatten, sondern in meiner Person könnt ihr sehen, wer Gott ist und wie er ist. Er ist Gottes eigene und echte Offenbarung. Könnt ihr euch noch an den Liebesbrief erinnern, den wir am Anfang hatten? Wir haben gesehen, dass die Art und Weise, wie eine Botschaft übermittelt wird, der Botschaft selbst erst die wahre Bedeutung geben kann. Eben ein Liebesbrief per WhatsApp oder E-Mail ist nicht dasselbe wie einer handgeschrieben und verziert oder wie auch immer, von Hand dekoriert. Erst das gibt einem Liebesbrief die wahre Bedeutung. Und dieses Prinzip finden wir in den nächsten Sätzen unseres Textes. Wir sind eingeladen, anhand dieses Textes darüber zu staunen, welche Mitteilungsart Gott wählt, um dann erst so richtig zu erfassen, was die Botschaft ist. Da heißt es ab der zweiten Hälfte von Vers 2. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. Den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Wow. Gott wählt eine absolut besondere Mitteilungsart, um seine Botschaft hier hinein scheinen zu lassen in unsere Schachtel, in unsere begrenzte Welt. Was steht denn da über diese Mitteilungsart, über Jesus? Erstens, der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Jesus wird als Erbe bezeichnet, weil Gott ihm alles übertragen hat. Jesus sagt in Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ein paar Kapitel vorher, in Kapitel 11, sagt er, alles hat mir der Vater übertragen. Er hat mir alles übergeben. Mir gehört alles. In Psalm 2, Vers 8, da spricht der Schreiber dieses Psalms prophetisch über dieses Ereignis. Und dort heißt es, ich gebe dir alle Nationen zum Erbe. Die Erde bis an ihr äußerstes Ende soll dein Besitz sein. Jesus ist derjenige, dem alles gehört. Er ist der Besitzer und Eigentümer von allem. Der Erbe aller Dinge. Er ist der König. Er steht im Mittelpunkt. Der Erbe aller Dinge. In unserem Text heißt es weiter, durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Jesus ist keine Person, deren Existenz mit der Geburt beginnt. Jesus war aktiv an der Schöpfung des Universums beteiligt. Jesus war derjenige, der den Sternen ihren Platz gab. Und die Bibel wird nicht müde, Bilder zu verwenden, um das auszudrücken. Sie sagt, Wer hat der Sonne ihren Platz gegeben und wer hat gesagt, welche Bahn sie laufen soll? Wer hat die Berge mit der Hand gewogen und die Hügel in der Waagschale? Wer hat das Meer in seiner hohlen Hand gemessen und gesagt, bis hierhin darfst du wüten, also ihm die Grenzen gesetzt? So viele Bilder gibt es da. Da sagt Gott einmal, um sein Volk zu ermutigen, er sagt, die ganzen Völker der Erde sind für mich wie ein Tropfen an einem Eimer. Ihr habt Angst vor den Babyloniern und Persern, ihr habt Angst vor den Ägyptern und ihr staunt über ihren Reichtum und ihre militärische Stärke. Ihr habt Angst vor Nordkorea und die Atomkraft, die sie haben. Ihr denkt, die USA regiert die Welt. Nein, die Machtfrage ist bei Jesus. Alle Völker sind wie ein Tropfen am Eimer. Das beeindruckt Gott nicht. Er ist der Schöpfer der ganzen Welt. Wenn wir die Welt anschauen, kommen wir uns manchmal vor wie Winzlinge. Und wir sind ja hier in der Schweiz. Und wenn man mal so in den Bergen unterwegs ist und in so ein Tal hineinschaut und so ein Bergmassiv vor sich hat, da kommt man sich wirklich klein vor, oder? Und die ganze Welt, so heißt es in einem Vers in der Bibel, ist der Schemel deiner Füße, das Fußbänkchen vor Gottes Thron. Wie groß muss da Gott sein? Ich versichere euch, sagt Jesus in Johannes 8, ehe Abraham war, bin ich. Micha 5, Vers 1 spricht über Bethlehem, aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Jesus ist nicht nur Besitzer und Eigentümer der Erde, sondern auch der Schöpfer der ganzen Welt. Was für eine Mitteilungsart! Es heißt weiter in unserem Text, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Abbild, dieser Begriff beschreibt, dass alle Herrlichkeit, die man Gott zuschreibt, auch Jesus gilt. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. In der Person von Jesus Christus vermisst man kein Quäntchen Herrlichkeit, die bei Gott ist. Er ist das perfekte Abbild von Gottes Herrlichkeit. Jesus ist nicht irgendwie Gott zweiter Klasse. Der Begriff Ausdruck seines Wesens, dieser Begriff, den kann man auch mit Abdruck wiedergeben. Früher hat man Briefe versiegelt und wir sehen es vorne auf diesem Bild. Und in dieses heiße Siegelwachs, da hat man so ein Wappen oder eben ein Siegel eingedrückt und jeder konnte sehen, von wem dieser Brief stammt. Es war ein perfekter Abdruck von dem Wappen, von dem dieser Brief geschrieben worden ist. In Jesus erkennt man unverfälscht, ungefiltert, in vollkommener Art und Weise das Wesen Gottes. Im Grundtext steht hier dieses Wort Charakter. Der Ausdruck Charakter. In Jesus sehen wir unverfälscht den Charakter Gottes, den Abdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Jesus ist nicht nur Schöpfer, sondern auch Erhalter der Erde. Nichts liegt den biblischen Erklärungen ferner als eine Welt, die einmal von Gott erschaffen ist und wie eine Uhr aufgezogen worden ist und die jetzt so nach und nach abläuft, bis das Ding irgendwann mal stehen bleibt. Nein, Gott, Jesus ist der Erhalter des ganzen Universums. Durch die Kraft seines Wortes trägt er alles. Es heißt in Hiob 34, wenn er nur noch auf sich selbst achtete und seinen Geist und Odem wieder zurücknähme, so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch zum Staub zurückkehren. Es heißt dort, wenn Gott seine Hand öffnet, dann leben wir. Wenn er sie schließt, dann sterben wir. Er ist der Erhalter der Welt, des Universums. Jesus ist nicht nur Schöpfer, Besitzer, Eigentümer, nein, er ist auch Erhalter. Und fünftens, nachdem Jesus das entscheidende Opfer gebracht hat, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. Jesus, der in vollkommener Weise Gottes Charakter und Herrlichkeit widerspiegelt, ist nicht nur Besitzer, Schöpfer, Erhalter, sondern auch Erlöser der Welt. Er ist der Erlöser der Welt. Mit dieser Beschreibung von Jesus im Hintergrund können wir auch verstehen, wie er von Sünden reinigen kann. Es heißt ja hier, nachdem Jesus das entscheidende Opfer gebracht hat. Wir haben gesehen, dass dieser Lichtstrahl des Gesetzes von Mose deutlich gemacht hat, Gott kann und wird niemals Sünde einfach unter den Teppich kehren. Das wäre zutiefst ungerecht und es würde seinem Wesen zutiefst entgegenstehen. Gott macht das nicht. Seine Gerechtigkeit verlangt eine Sühnung, ein Bezahlen der Schuld. Und seine Liebe veranlasst ihn, diese Schuld selbst zu bezahlen. Seine Liebe veranlasst ihn, dafür zu sorgen, dass du und ich diese Schuld nicht selbst tragen müssen. In Jesus Christus, in diesem wunderbaren Herrn, den wir uns jetzt gerade angeschaut haben, sagt Gott, ihn möchte ich zu einem letzten und endgültigen und entscheidenden Opfer hingeben für alle Schuld der Welt. Dieses Opfer ist so wertvoll. Wir haben uns seinen Wert gerade angeschaut. Es ist so wertvoll, dass es in der Lage ist, alle Schuld auf sich zu nehmen. Von allen Menschen zu allen Zeiten, von dir und von mir. Auch heute, an Heiligabend 2017, ist Gott in der Lage, dir alle deine Schuld zu vergeben. Was braucht es dazu? Zwei einfache Schritte. Der erste ist, dass du ihm vertraust und ihm darum bittest, dir deine Schuld zu vergeben. Der zweite ist, dass du ihn bittest, als Herr in dein Leben hineinzukommen. Und dann sagt er in seinem Wort, gibt er dir das Recht, ein Kind Gottes zu sein, zu ihm zu gehören und die Ewigkeit bei ihm zu verbringen. Ich möchte dich einladen, das heute an Heiligabend festzumachen. Gerade gleich nach dem Gottesdienst, wenn du jetzt merkst, dein Herz wird berührt und angesprochen, dann möchte ich dich bitten, dass du das nutzt und nach dem Gottesdienst hier zu mir nach vorne kommst. Ich werde mich hier vorne aufhalten und wir können miteinander reden. Ich kann dir das auch nochmal genauer erklären und du kannst heute das erleben. Du kannst erleben, wie dieser gewaltige Liebesbrief von Gott in deinem Leben Realität wird. Wie du deine Schuldfrage ein für alle Mal ablegen kannst. Das ist so ein gewaltiges Geschenk und eine gewaltige Einladung, dass es mir manchmal den Atem verschlägt. Diese Verse aus dem Hebräerbrief zeigen, wer das Kind in der Krippe eigentlich ist. Gott wählt für eine besondere Botschaft einen ganz besonderen Mitteilungsweg. Einen besseren gibt es nicht. In dieser Welt gibt es keine größere Offenbarung Gottes als durch Jesus Christus. Wer diese Botschaft ausschlägt, sie negiert und zur Seite schiebt, zu dem hat Gott nichts mehr zu sagen. Es gibt keine größere Offenbarung als diese. Gott kann sich nicht deutlicher zeigen als in Jesus Christus, das Licht der Welt. Und dieses Licht kann auch in dein Leben hineinscheinen. Ich möchte zusammenfassen und ich möchte das mit einem Holzschnitt von Walter Habdank machen, dass diese Botschaft ganz wunderbar zusammenfasst. Habdank hat hier einen Holzschnitt gemacht, den ich ganz eindrücklich finde. Hier kommt das Kind, das steht im Zentrum. Es steht mittendrin und es ist das Licht der Welt, die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit. So hat Walter Habdank dieses Jesuskind dargestellt. Und dieses Licht scheint in die Nischen unseres Lebens. Und rechts im Bild sehen wir so vier Nischen. Ganz oben links in dieser Nische, da ist einer hinter Gittern. Gefangen, eingesperrt. Und das kann auch symbolisch gemeint sein. Da ist einer, der ist gefangen. Und deswegen hat er auch darunter einen, und es ist angedeutet mit der Flasche, der am Alkohol hängt. Er ist in dieser Sucht gefangen und kommt nicht frei. Und für diese Flasche kann alles Mögliche stehen. Dieses Licht Gottes möchte hineinkommen in diese Fragezeichen, in diese Begrenztheit, in die Sucht auch in dein Leben hinein und möchte Befreiung geben. Oben rechts in dieser Nische, da sehen wir so angedeutet ein Pärchen. Ich glaube nicht, dass es ein Ehepaar ist, denn sie ist so entblößt. Da sind zwei Leute, die vielleicht gerade im Ehebruch so begriffen sind. Und auch da möchte das Licht Gottes hineinscheinen. Unten rechts sehen wir einen im Rollstuhl, der so ganz schüchtern da hinschaut zu diesem Jesuskind. Er ist gefangen. Das Leben ist nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Da ist Trauer, da ist vielleicht eine gewisse Bitterkeit da. Warum sitze ich hier in diesem Rollstuhl und kann mich nicht so bewegen wie alle anderen auch? Walter Habdank hat dieses Jesuskind mit ziemlich großen Händen ausgestattet. Und er möchte damit ausdrücken, dass Jesus die Kraft hat, in jedes Leben hineinzureichen. Seine Hände sind groß genug auch für dein Leben und für deine Situation. Nichts und kein Leben ist so verfahren und kein Scherbenhaufen zu groß, als dass dieses Jesuskind damit nicht zurechtkommen würde. Er hat große Hände, er kann hineinreichen in deine Lebensnische und das dich zu sich ziehen. Wie macht er das? Und wir sehen oben links in diesem Holzschnitt schon bereits den Schatten vom Kreuz. Und wir sehen auch, dass diese Hände und Füße vom Jesuskind blutig sind. Das heißt, bei seiner Geburt war schon der Schatten vom Kreuz erkennbar. So macht er das. Er stirbt als endgültiges Opfer für jeden, der das annehmen möchte. Wie reagieren wir darauf? Wie sollen wir darauf reagieren, auf diese Situation, auf dieses Angebot? Und da sehen wir unten links diesen Mann, der auch vielleicht blutüberströmt ist, zumindest ist es so rot. Er ist schon teilweise rausgetreten aus seiner Nische und streckt Jesus die leeren Hände hin und sagt, ich will es annehmen. Ich bin bereit. Er ist abgemagert, vielleicht krank. Komm du in mein Leben und mach mich heil. Du kannst das, ich vertraue dir. Das ist Weihnachten. Was für eine Dimension. Das Kind in der Krippe ist Gottes letztes eigenes und entscheidendes Wort. Mehr geht nicht. Gott wählt für den herrlichsten Liebesbrief aller Zeiten das beste Übertragungsmittel, das es gibt. Sich selbst. Ich wünsche uns in diesem Sinne fröhliche Weihnachten. Und dass wir diese Dimension von Weihnachten wieder neu in unser Herz fallen lassen. Amen. Wir wollen jetzt ein Lied miteinander singen, dass dieses großartige Ereignis, ihr dürft schon mal nach oben kommen, dass dieses großartige Ereignis von Weihnachten, diese besondere Nacht, noch einmal in Worte fasst. Es ist ein Lied, das ganz, ganz vielen Menschen Trost gegeben hat. Es ist ein Lied, das im Ersten Weltkrieg zum kleinen Frieden im großen Krieg geworden ist. Mitten in den Grabenkämpfen im Ersten Weltkrieg kam es auf einmal an Heiligabend zu dieser Situation, wo plötzlich Stille da war. Und auf einmal hat ein junger Opernsänger aus Berlin in diesem Schützengraben der Deutschen angefangen, ein Lied anzustimmen. Stille Nacht, heilige Nacht. Immer mehr seiner Kameraden begannen, dieses Lied aufzunehmen und mitzusingen. Plötzlich hörten sie, sie waren nur einen Steinwurf entfernt von den anderen Schützengräben, plötzlich hören sie aus dem französischen Schützengraben das gleiche Lied. Auf einmal fangen die Engländer auch an zu singen. Und so singen drei Nationen, die jeden Moment bereit waren, sich abzuknallen. Stille Nacht, heilige Nacht. Auf einmal klettert dieser junge Opernsänger aus seinem Schützengraben heraus. Die Freunde wollen ihn zurückhalten. Er reißt sich los und geht auf dieses Niemandsland zu. Im Nebel sieht er, dass aus dem französischen Graben auch jemand auf ihn zukommt, singend. Und dann sieht er Leute aus dem englischen Schützengraben und alle treffen sich in der Mitte. Immer mehr Leute kommen dazu und man fängt an, sich Geschenke zu machen. Zigaretten, Alkohol, was man halt so dabei hatte. Und dieses Ereignis dauerte 3 Tage. Am 2. Tag haben sie ein gemeinsames Fußballturnier veranstaltet. Warum? Weil sie miteinander sich an die Nacht erinnert haben, wo Gottes Herrlichkeit Licht in unser Dunkel bringen kann. Anhand von diesem Lied. Dieses Ereignis wurde bekannt als der kleine Frieden im großen Krieg. Lasst uns jetzt miteinander dieses Lied singen. Und dieser Nacht, wo Jesus geboren worden ist, noch einmal Leben einhauchen. Amen.